Wir stecken mittendrin in unserer Predigtreihe über Ruth. Das Kapitel, was uns heute beschäftigen wird, ist das Kapitel 2. Wir haben in den letzten zwei Predigten über Ruth gesehen, dass es nicht nur über Ruth geht in diesem Buch, sondern über andere Akteure, über andere Personen. Im Fokus stand unter anderem die Schwiegermama von Ruth, das ist die Noomi. Und wir haben gesehen, dass Noomi durch eine Zeit ging, die ziemlich schwer für sie war, dass sie alles, was sie hatte, ihr irgendwie genommen wurde, dass Gott die vollen Hände von Noomi geleert hat und sie am Ende mit gefühlt nichts dastand. Sie sagt an einer Stelle, ich bin in der Fülle bin ich aus diesem Land Israel rausgegangen, nach Moab, zu einem gottlosen Volk, und ich komme leer zurück nach Israel, nach Bethlehem. Und in dem letzten Vers des ersten Kapitels sehen wir, dass es einen Hoffnungsschimmer gibt für Noomi. Dort heißt es nämlich in Ruth 1, Vers 22, so kehrte Noomi zurück und mit ihr die Moabiterin Ruth, ihre Schwiegertochter, die aus dem Gebiet von Moab heimgekehrt war. Sie kamen nach Bethlehem zu Beginn der Gerstenernte. Das ist für uns, wenn wir das lesen, erstmal nicht so wichtig, aber für das erste Kapitel ist es sehr, sehr wichtig. Denn sie ist ja gegangen aus ihrem Land, weil es eine Hungersnot gab. Und da gibt es einen Hoffnungsschimmer. Sie macht sich auf, zurück in ihr Heimatland, zurück zu dem Land Gottes, zu dem Volk Gottes, zurück zu den Juden will sie zurückgehen. Und hier heißt es, sie kam nach Bethlehem zu Beginn der Gerstenernte. Da ist ein Hoffnungsschimmer. Ich werde wahrscheinlich mein Land nicht so wiederfinden, wie ich es verlassen habe. Ich werde sehr wahrscheinlich sehen, wenn die Gerstenernte bevorsteht, werde ich wahrscheinlich sehen, dass Gott uns versorgt. Aus dem Grund bin ich ja gegangen, weil ich das Gefühl habe, Gott versorgt mich nicht mehr, Gott hört nicht auf uns. Wobei wir durch das Richterbuch ja erfahren haben, dass Gott seine Gnade abgezogen hat, weil das Volk gesündigt hat und ihn eben nicht gesucht hat, damit er sie versorgt. Also da ist ein Hoffnungsschimmer am Ende des ersten Kapitels. Und Noomi weiß um diesen Hoffnungsschimmer. Nicht nur der Erzähler weiß es, sondern Noomi weiß es auch. Denn im sechsten Vers heißt es ja, dass sie sich aufmachte mit ihren Schwiegertöchtern und zurückkehren wollte aus dem Gebiet von Moab. Es heißt übrigens, immer wenn es Gebiet von Moab heißt, heißt es wörtlich die Felder von Moab. Warum das wichtig ist, werdet ihr später noch hören. Also sie ist aus den Feldern Moabs zurückgekommen oder wollte zurückziehen, denn sie hatte in den Feldern von Moab gehört, dass der Herr sein Volk heimgesucht habe, um ihnen Brot zu geben. Sie hat von diesem Hoffnungsschimmer gehört. Sie hat es gehört, sie hat sich dann aufgemacht und am Ende des ersten Kapitels hören wir diesen Hinweis, da geht was. Aber wir sehen, obwohl sie diesen Hoffnungsschimmer von Gott her gehört hat, er wird versorgen dort, wo ich hingehe, sehen wir am Ende des ersten Kapitels, und darum ging es in der letzten Predigt ziemlich intensiv, dass Noomi sehr stark in ihrer Bitterkeit hängt, dass sie nicht rauskommt aus ihrer depressiven emotionalen Stimmung. Sie badet förmlich in ihrer Bitterkeit. Und als sie zurückkommt, heißt es in Kapitel 1, Vers 20, 21, sagt sie zu den Frauen, nennt mich nicht Noomi, nennt mich Mara, was Bitterkeit bedeutet. Denn der Allmächtige hat mir sehr bitteres Leid zugefügt. Voll bin ich gegangen und leer hat mich der Herr zurückkehren lassen. Warum nennt ihr mich Noomi, da der Herr gegen mich ausgesagt und der Allmächtige mir Böses getan hat? Also sie ist total verkorkst in sich, böse auf Gott, und ist nicht in der Lage, diesen Hoffnungsschimmer wirklich richtig zu bewerten. Obwohl ihr das Leben gerade Hinweise geben möchte, da ist Hoffnung. Was ist das Problem? Sie nimmt die Hoffnungsbotschaft kognitiv wahr, so wie wahrscheinlich 99% gerade in diesem Raum. Aber das reicht nicht. Denn wir sehen an Noomi, sie nimmt es wahr, sie sieht diese Hoffnungsschimmer und das macht für sie irgendwie Sinn, dass sie geht. Das ist kognitiv, aber es rutscht nicht weiter. Es erfasst sie nicht in ihrer ganzen Person, dass sie voller Freude dahin zurückkehrt und als sie dort ankommt, auch sagt, ich bin zu Gott, meinem Vater im Himmel zurückgekommen. Und ich weiß, ich stürze dort in offene Liebesarme. Ich weiß, dass wenn ich zurückkomme, Gott mich empfangen wird und er mich segnen wird. Stattdessen kommt sie zurück, kognitiv weiß sie, hier ist eine Hoffnung, aber sie kann es nicht fühlen, sie kann es nicht erfassen, sie wird davon nicht ergriffen. Versteht ihr, was ich meine? Und das ist ein krasser Unterschied. Ruth ist da ganz anders unterwegs. Wir sehen gleich in Kapitel 2, dass Ruth aktiv wird und Naomi sitzen bleibt. Und ich glaube, so geht es uns auch manchmal, dass wir manchmal emotional nicht in der Lage sind, selbst wenn wir die Hoffnung schimmern, die Gott uns in seinem Wort gibt und streut und Woche für Woche hier ausbreitet. Es ist die Frage, die ich mir stelle und euch stelle, sind wir in der Lage, in unseren emotionalen Tiefs, wenn wir schwach sind, diese Hoffnung, die Gott uns geben möchte durch sein Wort, auch wirklich zu erfassen, zu ergreifen, dass wir sagen, wenn ich zu Gott komme, dann wartet da auf mich jemand, der ist barmherzig, der ist gnädig, der ist liebevoll und treu. Oder weiß ich eigentlich nur, ich kann die Dinge aufzählen, aber mein Herz schlägt nicht dafür. Wenn euch das zu abstrakt ist, dann stellt euch einfach eine Ehebeziehung vor, wo man kognitiv weiß, dass man verheiratet ist. Ich habe meinen Ehering abgezogen, weil ich eben gerade gespielt habe. Jetzt ist er wieder dran. Wo ich kognitiv weiß, verheiratet. Aber das ist doch was anderes, wenn es meine ganze Person, mein Verstand, meine Seele, mein Herz, mein Geist erfüllt und mich dann dieser Person widme, meiner Frau, und sage, es ist nicht nur eine kognitive Information, sondern ich liebe dich wirklich. Ich hoffe, dass eure Ehen nicht so müde sind, so wie ihr gerade guckt. Dazu kommt, dass wir eben gerade gelesen haben, Ruth kommt mit Naomi in ihrer Heimatland. Und wir haben letzte Woche oder vorletzte Woche darüber gesprochen, dass Naomi eigentlich alles versucht hat, um Ruth abzuwimmeln. Die will ich nicht bei mir haben. So eine Frohnatur, so eine gläubige Frau, die mir in einigem voraus ist. Und das ist sehr spannend, diese moabitische Frau aus einem gottlosen Volk soll jetzt mitkommen, eine permanente Erinnerung an der Seite, die einem die Vergangenheit vormalt, ohne Worte, sondern ich sehe, das ist keine Israelin, das ist eine moabitische Frau. Und sie erinnert mich, ich habe total versagt in meinem Leben. Und da ist eine Person dann immer an der Seite, die einen daran erinnert, an eine Phase in einem Leben, wo man versagt hat. Man könnte sich fragen, warum mutet Gott Naomi das zu? Immer diese stetige Erinnerung. Und ich weiß nicht, ob ihr das übertragen könnt in euer Leben. Manchmal sind Fehler, die wir machen, so ereignisreich, dass sie unser Leblang uns begleiten. Und wir würden am liebsten sagen, Herr, komm, zieh mich in den Himmel, ich will das nicht mehr sehen. Weil diese Erinnerung an diese Fehler, die macht mich krank, die macht mich kaputt. Und Gott mutet das zu, Gott mutet es dir zu, genauso wie er es Naomi zumutet, die Erinnerung an ihr Versagen, an ihre Fehleinschätzung, an ihre Sünde, mutet Gott Naomi zu, dass auf Schritt und Tritt diese Person dabei ist. Und Naomi erkennt in diesem Augenblick, wo sie auf dem Weg zurück sind, erkennt sie noch nicht, dass das scheinbar Schlechte Gott beabsichtigt hat, um es zum Guten zu wenden. Das tut er immer und immer wieder. Ihr kennt diese Worte aus 1. Mose 50, aus der Geschichte von Josef. Gott beabsichtigt, das Schlechte, was in unserem Leben passiert, zum Guten zu wenden, zum Guten zu gebrauchen. Und das sehen wir in Kapitel 2. Aber Naomi sieht es jetzt gerade noch nicht. Aber Gott mutet es ihr zu. Ruth 2. Ich lese den ganzen Text. Und Noomi hatte einen Verwandten von ihrem Mann her, einen angesehenen Mann aus der Sippe Elimelechs. Dessen Name war Boas. Und Ruth, die Moabiterin, sagte zu Noomi: Ich möchte gern aufs Feld gehen und etwas von den Ehren mit auflesen, hinter dem her, in dessen Augen ich Gunst finden werde. Sie sagte zu ihr: Geh hin, meine Tochter. Da ging sie hin, kam und las auf dem Feld hinter den Schnittern her auf. Und sie traf zufällig das Feldstück des Boas, der aus der Sippe Elimelechs war. Und siehe, Boas kam von Bethlehem und sagte zu den Schnittern: Der Herr sei mit euch. Und seine Mitarbeiter sagten zu ihm: Der Herr segne dich. Und Boas sagte zu seinem Knecht, der über die Schnitter eingesetzt war: Wem gehört dieses Mädchen da? Und der Knecht, der über die Schnitter eingesetzt war, antwortete und sagte: Es ist ein moabitisches Mädchen, das mit Noomi aus dem Gebiet von Moab zurückgekehrt ist. Sie hat gesagt: Ich möchte gern mit auflesen und hinter den Schnittern her etwas von den Ehren aufsammeln. So ist sie gekommen und dageblieben. Vom Morgen an bis jetzt hat sie sich im Haus nur wenig ausgeruht. Und Boas sagte zu Ruth: Höre mir zu, meine Tochter. Geh nicht zum Auflesen auf ein anderes Feld. Geh auch nicht von hier fort, sondern halte dich da zu meinen Mägden. Richte deine Augen auf das Feld, wo man schneidet, und geh hinter den Sammlerinnen her. Habe ich nicht den Knechten befohlen, dich nicht anzutasten? Und hast du Durst, dann geh zu den Gefäßen und trink von dem, was die Knechte schöpfen. Da fiel sie auf ihr Angesicht und warf sich zur Erde nieder und sagte zu ihm: Warum habe ich Gunst gefunden in deinen Augen, dass du mich beachtest, wo ich doch eine Fremde bin? Da antwortete Boas und sagte zu ihr: Es ist mir alles genau berichtet worden, was du an deiner Schwiegermutter getan hast nach dem Tod deines Mannes. Dass du deinen Vater und deine Mutter und das Land deiner Verwandtschaft verlassen hast und zu einem Volk gegangen bist, das du früher nicht kanntest. Der Herr vergelte dir dein Tun, und dein Lohn möge ein voller sein von dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, um dich unter seinen Flügeln zu bergen. Da sagte sie: Möge ich weiterhin Gunst finden in deinen Augen, mein Herr, denn du hast mich getröstet und hast zum Herzen deiner Magd geredet, und ich bin nicht einmal einer deiner Mägde. Und zur Essenzeit sagte Boas zu ihr: Tritt her und iss von dem Brot und tunke deinen Bissen in den Essig. Da setzte sie sich neben die Schnitter. Er aber reichte ihr geröstete Körner, und sie aß und wurde satt und ließ sogar etwas übrig. Als sie nun aufstand, um aufzulesen, also weiterzuarbeiten, befahl Boas seinen Knechten: Auch zwischen den Gaben darf sie auflesen, und ihr sollt ihr nichts zuleide tun. Vielmehr sollt ihr sogar aus den Bündeln Ehren für sie herausziehen und liegen lassen, damit sie sie auflesen kann, und ihr sollt sie nicht bedrohen. So las sie auf dem Feld auf bis zum Abend, und als sie ausschlug, was sie aufgelesen hatte, da war es etwa ein Epha Gerste, also 20 bis 40 Liter. Und sie hob es auf und kam in die Stadt, und ihre Schwiegermutter sah, was sie aufgelesen hatte. Und sie zog heraus, was sie übrig gelassen, nachdem sie sich gesättigt hatte, und gab es ihr. Da sagte ihre Schwiegermutter zu ihr: Wo hast du heute aufgelesen, und wo hast du gearbeitet? Gesegnet sei, der dich beachtet hat. Und sie berichtete ihrer Schwiegermutter, bei wem sie gearbeitet hatte, und sagte: Der Name des Mannes, bei dem ich heute gearbeitet habe, ist Boas. Da sagte Noomi zu ihrer Schwiegertochter: Gesegnet sei er von dem Herrn, der seine Gnade nicht entzogen hat, weder von Lebenden noch den Toten. Und Noomi sagte zu ihr: Der Mann ist uns nahe verwandt. Er ist einer von unseren Lösern. Und die Moabiterin Ruth sagte: Schließlich hat er noch zu mir gesagt, du sollst dich zu meinen Knechten halten, bis sie meine ganze Ernte beendet haben. Da sagte Noomi zu Ruth, ihrer Schwiegertochter: Es ist gut, meine Tochter, dass du mit seinen Mägden hinausziehst. So kann man dich auf einem anderen Feld nicht belästigen. So hielt sie sich denn zu den Mägden des Boas. um Ehren aufzulesen, bis die Gerstenernte und die Weizenernte beendet waren. Da blieb sie zu Hause. Dann blieb sie zu Hause bei ihrer Schwiegermutter. Amen. Ein langer Text, ein spannender Text mit interessanten Wendungen, mit interessanten Zufällen. Eine ältere Witwe kommt mit ihrer Schwiegertochter, die auch Witwe ist, kommt jetzt nicht nach Deutschland in einen Sozialstaat und alles funktioniert. Da kommt man hin und erstmal ist man völlig auf sich allein gestellt. Das ist eine Situation, die die wenigsten hier in diesem Raum wirklich erfassen können. Was das für ein existenziell bedeutet, da hinzukommen und nichts, auch rein gar nichts zu haben und keinen Mann an der Seite, der in der Gesellschaft einfach mehr Spielraum hatte zu agieren. Und da standest du jetzt nun. Es ist so, dass das mosaische Gesetz, also das Gesetz von Mose, den Armen und den Witwen eine Möglichkeit gegeben hat, durch Arbeit, durch eigene Arbeit, den eigenen Lebensunterhalt zu sichern. Und das ist etwas, was wir in den alten Texten lesen können, in 3. Mose 19, 9 zum Beispiel. Dort weist Gott sein Volk an: Und wenn ihr die Ernte eures Landes erntet, darfst du den Rand deines Feldes nicht vollständig abernten und darfst keine Nachlese deiner Ernte halten. Und in deinem Weinberg sollst du nicht nachlesen und die abgefallenen Beeren deines Weinbergs sollst du nicht auflesen. Für den Elenden und für den Fremden sollst du sie lassen. Ich bin der Herr, euer Gott. Das ist Gott so wichtig, dass er das ein zweites Mal in 5. Mose 24 noch einmal wiederholt in Vers 19. Wenn du deine Ernte auf deinem Feld einbringst und hast eine Gabe auf dem Feld vergessen, sollst du nicht umkehren, um sie zu holen. Für den Fremden, für die Waise und für die Witwe soll es sein, damit der Herr dein Gott dich segnet in allem Tun deiner Hände. Es ist also eine Einrichtung, die Gott seinem Volk gegeben hat: Wenn ihr erntet, dann lasst Dinge übrig, damit Arme, Fremde und Witwen sich ernähren können an diesen Dingen. Also seid sozial. Soziale Gerechtigkeit, keine Angst, wird keine politische Rede. Da bin ich ganz weit von entfernt. Also Gott hat durch seine Ordnungen schon vorgesorgt für diejenigen, die nichts haben. Für eine Ruth und für eine Naomi. Für Ruth besteht ein dreifaches Problem in dem, was sie tut. Es ist eine sehr schwere Arbeit. Es ist eine Arbeit in extremer Hitze. Diese Arbeit ist nicht ganz ungefährlich. Wir denken so: Naja, gut, ich gehe dorthin und sammle ein bisschen auf. Und wenn es ein Problem gibt, dann rufe ich bei der Gewerkschaft an und die klären das dann für mich. Vielleicht habt ihr gemerkt in dem Text, den ich gelesen habe, dass immer wieder gesagt wird: Ich habe meinen Knechten befohlen, dass sie dich nicht antasten sollen. Warum muss er das sagen? Genau, weil es ständig passiert. Was sagt Naomi? Geh nicht auf ein anderes Feld, denn dort bist du sicher. Dort kann dich niemand angreifen. Er wird dich beschützen, er wird dich behüten. Und das zweite Mal, als Boas zur Ruth spricht in Vers 16, sagt er auch: Ihr sollt sie nicht bedrohen. Und ihr sollt ihr, in Vers vorher, ihr sollt ihr nichts zuleide tun. Diese Arbeit war eine gefährliche Arbeit. Du bist offen auf dem Feld als Witwe, als eine junge Frau, die ist völlig schutzlos, und da kann passieren das, was wir uns nicht vorstellen wollen. Und das, was wir uns nicht vorstellen wollen, selbst das behandelt Gott schon im Alten Testament im Gesetz und sieht voraus, dass solche Dinge passieren werden. Also es ist eine gefährliche Arbeit, es ist eine schwere Arbeit mit schweren Bedingungen, und zudem ist sie noch eine Fremde. Sie ist keine Jüdin. Und mit diesem Profil, mit diesem Arbeitsprofil und persönlichen Profil geht sie jetzt an die Arbeit und arbeitet für sich, und nicht nur für sich, sondern für Naomi. Wo ist Naomi? Wo ist sie? Sie ist zu Hause. Warum ist sie zu Hause? Merkt ihr, wie Ruth, die könnte sagen: Ich möchte jetzt Ehren sammeln gehen, damit wir was zu essen haben. Geh hin, meine Tochter. Ja, und du?
sagt sie nicht. Sie geht einfach. Sie ist treu. Und sie kommt auch nicht nach Hause und sagt, guck mal, was ich alles für mich gesammelt habe. Vielleicht kennt ihr das vom St. Martins-Singen, ja? Wenn man dann Süßigkeiten so ersungen hat. Und dann kommt man nach Hause, das sind meine Süßigkeiten, ja? Und wehe, jemand greift sich meine Süßigkeiten. Aber so ist Ruth nicht. Sie breitet ihre Süßigkeiten aus, die sie bekommen hat. Und Ruth wird hineingenommen. Naomi wird in das, was Ruth gefunden hat, hineingenommen. Und hier sehen wir etwas, was wir schon gehört haben. Ruth hat eine Selbstaufopferung. Sie hat eine Hingabe. Sie hat eine Nächstenliebe, die ist unbeschreiblich. Eine Frau, die verbittert ist und sie eigentlich abschaffen möchte. Ruth ist so gut zu ihr und sagt, weißt du was, ich gehe sogar für uns beide arbeiten. Und ich frag dich auch nicht, ob du mitkommst. Ich tue es einfach. Ich tue es aus Nächstenliebe. Und hier sehen wir mehr als einfach der Wille zur Arbeit. Hier sehen wir Glauben in Aktion. Denn Ruth sagt, ich möchte gern aufs Feld gehen und etwas von den Ehren mit auflesen, hinter dem Herr, in dessen Augen ich Gunst finden werde. Sie weiß nicht, ob sie so jemanden finden wird. Aber sie geht im Vertrauen. Ein Pastor sagt, ich kann seinen Namen leider nicht aussprechen, Ian M. Digweed oder so, keine Ahnung. Der sagt dazu, Ruth ging im Glauben los, dass irgendwo da draußen ein großzügiger, gottesfürchtiger Gutsherr war, der den Armen Beachtung schenken würde. Glaube sitzt nicht einfach nur rum, um darauf zu warten, dass die Versorgung vom Himmel fallen wird. Wir sind dazu berufen, das zu tun, was wir können, und in unserem Tun darauf zu vertrauen, dass Gott für unsere Bedürfnisse sorgen wird. Einige denken, wenn ich glaube, dann muss ich meine Hände in den Schoß legen und warten. Aber Hände falten wird einmal in der Bibel erwähnt, im Alten Testament. Und das wird gebraucht für das Bild des Faulen, nicht für den des Beters. Ja? Hände falten ist das hier. Das ist aber nicht Glaube. Glaube ist, dass ich aktiv werde. Ich warte nicht, dass die Wunder vor mir passieren und der rote Teppich auf einmal ausgelegt wird. Ah, da ist ein schönes Feld, da gehe ich jetzt was holen. Es ist ein Vertrauensschritt, es ist ein Glaubensschritt. Nicht zu wissen, was kommt, aber zu wissen, dass da jemand ist, der auf mich aufpasst, der für mich sorgt. Und ich gehe den Schritt im Glauben. Denn wenn ich schon wüsste, wäre es auch wiederum kein Glaube mehr. Und das sehen wir bei Ruth in extremer Art und Weise. Sie tritt aus diesem kleinen Schutzraum mit Naomi, wo sie sicher ist, ihr kleiner Mini-Clan, geht sie raus und ist völlig frei und geht im Glauben raus, dass Gott sie versorgen wird. Vielleicht kennt ihr den Spruch, betet, als ob alles von Gott abhinge und arbeitet, als ob alles von euch abhinge. Bete so, als wenn nur Gott etwas tun kann. Und wenn du arbeitest, dann tu so, als wenn alles von dir abhängt. Das sind keine Widersprüche. Aber Gott möchte, dass wir aktiv werden und uns in unserer Aktivität segnen und führen und leiten. Denn seht, was in Kapitel 2, Vers 3 dort steht, das ist sagenhaft. Da ging sie hin und kam und las auf dem Feld hinter den Schnittern her auf. Und sie traf zufällig das Feldstück des Boas, der aus der Sippe Elimelechs war. Sie kommt zufällig genau dorthin, wo sie hinkommen muss, um Segen zu bekommen. Zu einem entfernt Verwandten, der noch eine signifikante Rolle in dieser Geschichte spielen wird in den nächsten Kapiteln. Wenn wir es wörtlich übersetzen, ist der Hebräer dann noch ein bisschen stärker. Er sagt, es ereignete sich ein zufälliger Zufall. Also er überspitzt den Zufall. Und kennen wir das nicht auch? Kennen wir nicht auch Zufälle, die dann zum Segen resultieren? Und beachtet in dem ganzen Ruth-Buch, und das ist fast einzigartig für ein biblisches Buch, finden wir keine Engelserscheinung. Keine Vision, kein Reden von Gott in Also kein direktes Reden von Gott, so der Herr sprach, Doppelpunkt. Keine Träume, wo Ruth des Nachts ein Feld sieht und da groß in leuchtenden Buchstaben Boas steht. Nichts von alledem. Ich bin ein Fan von solchen Dingen, ja. Ich liebe das, wenn Menschen besondere Geschichten erzählen, wie sie Gott erfahren haben, so Wundergeschichten, wie Gott gesprochen hat und denkst so, boah, wow, das begeistert mich. Aber wir sehen hier, dass aus menschlicher Perspektive hier von einem Zufall gesprochen wird. Am Ende der Geschichte, ihr habt es gehört, Naomi weiß, wie sie das bewerten soll. In Vers 20 sagt nämlich Naomi, gesegnet sei er von dem Herrn, der Boas. Der Herr hat seine Gnade nicht entzogen. Sie weiß, das sind nicht bloß Zufälle, sondern Gott ist gnädig in diesem Zufall, in dem einem etwas zufällt. Aber Gott ist es, der dir das entgegenbringt, entgegenwirft und auf einmal trifft es seinen Weg und du denkst, wow, ich bin beschenkt. Und das bedeutet für mich, ich bin überhaupt nicht gegen wundersame Erscheinungen. Wenn ich dagegen wäre, dann müsste ich auch gegen das hier sein. Das ist voll mit wundersamen Erscheinungen. Preist den Herrn für solche Dinge. Die sind begeisternd, die sind. Aber diese Geschichte zeigt mir in Ruth ein Glaubensvorbild, beispiellos in dieser Geschichte. Die Geschichte möchte mir sagen, ich muss die Zukunft nicht wissen. Selbst wenn ich kein direktes Wort von Gott bekomme oder kein prophetisches Wort oder keinen Traum, keine Vision, kein Engel, wenn ich keinen Engel sehe, aber ich habe Entscheidungen zu treffen. Ich muss die Zukunft nicht kennen, wenn ich den kenne, der die Zukunft kennt. Versteht ihr? Wenn derjenige, der die Zukunft kreiert, Macht erhält und um alles weiß, was in der Zukunft passiert und ich diese Person kenne, diesen Gott kenne, dann muss ich die Zukunft nicht wissen. Gott offenbart es trotzdem manchmal aus guten Gründen. Und es ist auch okay, wenn wir fragen. Aber manchmal ist Sense. Manchmal ist, da kommt nichts. Ja, ich hab kein Reden. Soll ich jetzt Däumchen drehen? Nein, geh im Glauben. Geh voran. Glaubst du, dass Gott souverän ist, dass er die Zukunft kennt? Und wenn er die Zukunft kennt und du ihn kennst, dann weißt du alles, was du brauchst. Und es mögen vielleicht unsichere Schritte sein, dann loszugehen und ich weiß nicht, wohin das richtig führt. Ja, ich habe auf einem Weg zum Beispiel zu meiner Berufung als Pastor und zu meinem Studium und auch dort habe ich sehr explizites Reden Gottes gehört. Ziemlich krass. War nötig für mich. Und dann ging es darum, okay, nach dem Studium, wo geht's hin? In welche Stadt? In welche Gemeinde? So, und dann kam Emmending irgendwie so aufs Programm und ich dachte, Herr, das war jetzt so eine schöne Folge, so, du hast hier geredet, bam, bam, bam. Und jetzt brauche ich wieder, gib mir mal so eine richtige Vision, irgendwas, wenn ich hier stehen kann und sagen kann, ey, Gott hat zu mir so und so gesprochen und darum bin ich jetzt hier. So, war nicht. Nix. Also kein explizites Reden Gottes, wo du sagen könntest, war nicht. Aber wir haben von unserer menschlichen Sicht Dinge bewertet, gesehen, natürlich Dinge auch geistlich bewertet und gesagt, jetzt wird's nötig, einen Glaubensschritt zu tun. War es richtig? Ich glaube ja. Vernachlässige nicht in deinem Leben Gottes Vorsehung. Das ist ein Begriff, den leider die Kirchen und die Christen oftmals nicht mehr kennen. Vor 100 Jahren waren Bücher voll mit diesem Begriff. Gottes Vorsehung. Für diejenigen, die vielleicht aus einem anderen sprachigen Raum kommen, Vorsehung ist ein sehr altertümliches Wort, ein sehr altes Wort. Auf Englisch würde man sagen Providence. Ich habe sogar auf Rumänisch geguckt. Providenza. Richtig? Providenza. Manchmal haben wir so das Gefühl, glaube ich, göttliche Vorsehung, dass er die Geschicke leitet, dass er die Ereignisse führt, ist nicht so spektakulär, ist nicht so der Rede wert. Damit kann ich auch nicht punkten. Damit gewinne ich auch keinen Preis. Wenn ich Leuten erzähle, wie Gott Dinge zusammengeführt hat, ah ja, Zufall. Meine Bibel sagt mir was anderes. Meine Bibel sagt mir, dass dahinter ein mächtiger Gott steht. Und Ruth würde am Ende ihrer Tage nicht dastehen und sagen, ich hatte leider keine extra Offenbarung, ich hatte nur Vorsehung Gottes. Ich hatte nur Providenza. Aber das ist, wenn du die Geschichte von Ruth kennst, so wichtig. Und wir können Gott verherrlichen dafür, dass er in seiner Vorsehung agiert. Ihr Glaube in Aktion führt sie an genau die richtige Stelle, ohne dass sie die Zukunft kennt. Ich möchte noch mal ein Zitat lesen, was Vorsehung oder Providence, Providenza bedeutet. Das ist mehr Italienisch, ne, als Rumänisch. Ein sehr starker Theologe, R.C. Sproul, schreibt, der zentrale Punkt der Lehre von der Vorsehung ist die Betonung der Regierung Gottes über das Universum. Er regiert seine Schöpfung mit absoluter Souveränität und Autorität. Er ordnet alles, was passiert, vom Größten bis zum Geringsten. Nichts geschieht außerhalb der Reichweite seiner souveränen, vorhersehenden Herrschaft. Er lässt den Regen fallen und die Sonne scheinen. Er baut Königreiche und reißt sie nieder. Er zählt die Haare auf unserem Kopf und die Tage unseres Lebens. Das ist alles göttliche Vorhersehung. Was in dem Buch Kapitel 2 am Anfang aussieht wie Zufall, Willkür, Glück, Schicksal, entpuppt sich am Ende des zweiten Kapitels als die Vorsehung Gottes. Und da brauchen wir die göttliche Perspektive. Der Theologe schreibt hier weiter, es gibt einen entscheidenden Unterschied zwischen der Vorsehung Gottes und dem Zufall oder Glück oder Schicksal. Der Schlüssel zu diesem Unterschied ist im persönlichen Wesen Gottes zu finden. Der Zufall ist blind, während Gott alles sieht. Das Schicksal ist unpersönlich, während Gott ein Vater ist. Das Glück ist stumm, während Gott reden kann. Es gibt keine blinden, unpersönlichen Kräfte, die in der Menschheitsgeschichte am Werk sind. Alles wird durch die unsichtbare Hand der Vorsehung hervorgerufen. Wir sollten uns also als Christen nicht eine Sprechweise antrainieren, wo wir ständig von Zufällen sprechen. Wenn wir es gebrauchen, dann sollten wir am Ende unserer Rede darlegen, dieser Zufall hat Gott mir zufallen lassen. Ja. Wir Christen haben durch das Buch Ruth eine andere Perspektive auf die Führung Gottes. Und vernachlässige nicht in deinem Leben die Vorsehung Gottes. Preise Gott dafür und erzähle Menschen, wie Gott in seiner Vorsehung, in seiner Souveränität, in seinem Plan dich geführt hat und Ereignisse zu Ereignis geleitet hat. Es ehrt ihn. Meine Frau und ich hatten jetzt jüngst ein Gespräch mit einem Pärchen, was dem Glauben, ich sag mal, eher skeptisch gegenübersteht. Und wir hatten ein sehr offenes Gespräch und ein sehr gutes Gespräch. Und wir haben dann aus dem Markus-Evangelium gelesen mit diesem Pärchen, wie Jesus Christus Wunder tut, heilt, Menschen aus den Toten hervorruft. Und so, oh, das ist irgendwie schwer zu glauben. So, was würde euch denn helfen, das stärker zu ergreifen und zu glauben? Ja, das steht ja in der Bibel. So aktuelle Geschichten. So Menschen, die ich kenne, die mir dann erzählen, ich habe das und das erlebt. Ich bin mal darauf eingegangen, habe gesagt, alles klar. Erstens, erste Story, zweite Story, dritte, vierte. Und ich habe gesagt, ich könnte den ganzen Abend noch füllen. Mit Wundergeschichten, die du dir nicht erklären kannst. Und dann stellte ich folgende Frage und ich wusste, wie er antworten wird. Ich fragte ihn am Ende, ist das jetzt für dich glaubwürdiger? Wahrscheinlich nicht, oder? Also, es ist nicht so, dass ich dir nicht glaube. Aber es ist für mich genauso weit weg wie das, was in der Bibel steht. Und wir denken manchmal, wir können mit unseren großen Geschichten Menschen irgendwie überzeugen, was die Bibel irgendwie vielleicht nicht schafft. Ich versuche mal, der Bibel zu helfen. Es ist okay, wenn wir Zeugnis von großen Dingen erzählen und viele wachen dann auch auf. Aber ich habe gemerkt, als wir über Vorsehung gesprochen haben oder über Wunder, die Menschen müssen selber Gott erfahren. Ansonsten bleiben sie Zuschauer und das sind immer nur Secondhand-Erfahrungen. Aber wenn du hier sitzt und selber Gott nicht in deinem Leben erfährst, dann kannst du die ganze Zeit davor stehen und sagen, oh, das ist alles so wunderbar, das ist alles so schön. Vielleicht finde ich das auch alles ganz toll. Aber es wird immer außen sein und du wirst selber in deinem Leben, wenn du in die Not kommst, wenn du durch schwere Phasen gehst, dann brauchst du einen Gott, dann brauchst du den Gott in deinem Leben, dann brauchst du den Geist Gottes, der in dir lebt und der dich führt und leitet. Dann brauchst du nicht den Pastor, der die Verbindung zu Gott hat, sondern da brauchst du selber die Verbindung. Wir sind nicht dazu berufen, hier einem Priester zuzuhören, sondern vom Neuen Testament sind wir dazu berufen, alle Könige, Priester und Propheten zu sein. Als Ebenbilder Gottes zu wandeln und den Menschen zu erzählen von dem, was Gott tut. Aber sie werden es erst wirklich erfassen und glauben und sich darüber freuen, wenn sie selber einen Glaubensschritt tun und vertrauen. Und schauen, ob Gott wirklich Wahrheit spricht. In Sprüche 16 heißt es, das Herz des Menschen plant seinen Weg, aber der Herr lenkt seinen Schritt. Und das sehen wir bei Ruth. Sie denkt sich was, ich möchte arbeiten gehen, ich möchte mir was zu essen holen. Und Gott lenkt den Schritt. Und das tut er bei uns auch. Lasst uns Zeugnis davon geben. Vielleicht haben wir heute noch Zeit, Zeugnisse zu hören. Überleg, was dir widerfahren ist. Überraschende Wendungen sind von Gott beabsichtigte Zufälle. Für Gott ist es keine Überraschung. Wenn etwas uns überrascht, Gott hat diesen Zufall beabsichtigt. Er hat es geplant. Okay, wir müssen weitergehen. Es ist ein sehr, sehr großes Thema, ein spannendes Thema und ich empfehle euch, die Schrift, wenn ihr sie lest, auf diesen Aspekt der Führung Gottes zu achten, denn sie durchzieht tatsächlich Altes und Neues Testament. Wir kommen jetzt zu der Person Boas. Es ist sehr spannend in der Ruth-Geschichte, dass die ersten Worte der Akteure sehr stellvertretend für das Wesen des Menschen stehen. Erste Worte einer Person beschreiben zu einem großen Teil, wie diese Person tickt. Könntest du dir vielleicht so vorstellen, wenn du über eine Person nachdenkst, was sagt diese Person immer? Und das Erste, was du sagst, was dir einfällt, ist, ja, das ist sozusagen, das beschreibt diese Person nicht zu 100%, aber zu einem großen Teil. Und wir finden im Buch Ruth sehr interessant, die ersten Worte von Naomi sind, geht, kehrt um, weg von mir, zu ihren Schwiegertöchtern. Also diese ablehnende, verbitterte Haltung. Bei Ruth sehen wir die ersten Worte, das wiederholende Bekenntnis, ich bleibe bei dir, ich bin mit dir. Das sind ihre ersten Worte und das zieht sich durch. Und jetzt treffen wir auf die Person Boas und schauen uns mal die ersten Worte an in Vers 4. Und siehe, Boas kam von Bethlehem und sagte zu den Schnittern, der Herr sei mit euch. Und sie sagten zu ihm, der Herr segne dich. Das ist jetzt nicht einfach nur ein frommes Geplänkel hier, sondern das Buch möchte uns etwas über die Person Boas sagen. Diese Person ist nicht nur Jude, sondern diese Person ist gottesfürchtig. Sie stellt Gott an erster Stelle in ihrem Reden. Der Herr sei mit euch, sagt er zu seinen Mitarbeitern. Und das zeigt, er glaubt nicht nur an Gott in seinem Privatraum, sondern in seiner Arbeit, in seinem Alltäglichen stellt er Gott voran. Indem die Mitarbeiter so antworten, der Herr, wie sagen sie es, der Herr segne dich, sehen wir, da ist eine Wertschätzung, da ist ein Miteinander. Boas ist respektiert, auch von seinen Mitarbeitern geschätzt. Und wir sehen, dass Boas jetzt mit seinen Mitarbeitern ins Gespräch kommt. Und er fragt zuerst, Was ist das für ein Mädchen? Und dann nennen die Mitarbeiter dieses Mädchen und das Erste, was sie sagen, es ist ein moabitisches Mädchen. Und könnten ja andere Dinge zuerst sagen. Aber das Erste, was für einen Juden in dieser Zeit wichtig ist, aus Moab, ein moabitisches Mädchen. Die erste Identifikation dieser Person ist diese feindliche Nationalität, die oft gegen Israel Kriege geführt hat, etc. Und es bleibt sehr distanziert. Was ist das für ein Mädchen? Ein moabitisches Mädchen? Und dann erzählen sie ihm von Naomi. Und es ist sehr, sehr interessant, wie Boas reagiert. Vers 8 und 9. Boas sagte zu Ruth, höre mir zu, meine Tochter. Geh nicht zum Auflesen auf ein anderes Feld, geh auch nicht von ihr fort, sondern halte dich zu meinen Mägden. Richte deine Augen auf das Feld, wo man schneidet, und geh hinter den Sammlerinnen her. Habe ich nicht den Knechten befohlen, dich nicht anzutasten? Er redet sie nicht als Fremde an. Er redet sie nicht als irgendein Mädchen an. Er redet sie an als meine Tochter. Er baut einen Begriff, eine familiäre Beziehung zu ihr auf, eine Empathie baut er zu ihr auf, was ihr bis dahin gefehlt hat. Und nicht nur das, er sagt, ja, du kannst auch ein bisschen dir was nehmen, sondern halte dich zu meinen Mägden. Er nimmt sie hinein, sozusagen in sein Arbeitsteam. Und er schätzt sie nicht geringer, sondern er erhebt ihren Status und sagt, auch wenn du fremd bist, auch wenn du aus Moab kommst, was ich gehört habe, komm, ich nehme dich auf. Steh nicht länger am Rand. Und wenn wir, dafür haben wir jetzt leider wenig Zeit, aber wenn wir uns den Text anschauen, dann sehen wir einen sehr, sehr schnellen Aufstieg von Ruth in diesem großen Zufall. Erst ist sie das moabitische Mädchen, dann ist sie Teil des Marktclubs, also der Mägde. Und in Vers 14 lesen wir, als sie zum Essen kommt, dann sagt Boas, setz dich zu den Schnittern, also zu den männlichen Mitarbeitern. Und auf einmal, innerhalb eines Tages, also so viel Gehaltserhöhung habe ich noch nie bekommen an einem Tag. Denkt drüber nach. Und wir sehen, dass sie auf einmal essen darf von dem, was dort gesammelt wurde. Und das heißt nicht nur, dass sie isst, sondern sie aß, sie wurde satt und ließ übrig. Das ist für uns normal, aber für sie nicht. Ich lies mal ein Zitat. Die Freude, genügend zu essen zu haben, ist für uns in unserem Wohlstand nur schwer zu begreifen. Für mich ist es nicht zu begreifen. Denn wir sind es gewohnt, unseren Appetit dreimal täglich mit Snacks dazwischen zu stillen. Also ich esse nicht nur dreimal am Tag. Oh, da ist noch was, hier ist noch was. Und ein Hungergefühl ist selten. Ich habe einfach nur Bock auf Essen und dann wird gegessen. Doch für eine ausländische Witwe zu dieser Zeit ist es ein reinstes Fest, wenn sie in der Lage ist, bis zu dem Punkt zu essen, an dem sie satt ist und sogar noch etwas übrig bleibt, um es mit nach Hause zu nehmen. Das ist für uns so, das plätschert so, ich sag's öfter, so plätschert so vor sich hin die Story, weil wir überhaupt nicht erfassen können, was das für diese Frau bedeutet. Ich esse und da ist noch was auf dem Tisch und sie bringt das ja mit und sagt, hier, ich habe gegessen und das ist noch übrig geblieben. Und hat noch 20 bis 40 Liter Gerste hinten drin, ja. Da ist eine Masse, wie Gott sie beschenkt, der Überfluss, der zum krassen Kontrast wird zu der anfänglichen Hungersnot der Geschichte. Wenn Menschen anfangen, im Glauben zu leben, im Glauben zu wandeln, im Vertrauen, dass Gott da ist und versorgt, dann wird man Überraschung erleben. Dann wird man Überraschungen erleben. Und wenn man eben nicht so handelt wie Naomi, die ihren eigenen Kopf hat und ihre eigenen Wege geht. Was tut Boas noch? In Vers 12 lesen wir, der Herr vergelte dir dein Tun und dein Lohn möge ein voller sein vor dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, um dich unter seinen Flügeln zu bergen. Das ist kein frommes Gehabe, was hier passiert. Boas erkennt in Ruth ihre Glaubensmotive. Er sieht, sie ist nicht einfach nur gekommen, um zu schnorren und zu essen, sondern er sieht in ihrer Geschichte und in ihrem Herz, sie steht noch am Rand. Und dann sagt er, ich sehe, dass du aus Glauben handelst. Das sind die ersten freundlichen Worte, die Ruth empfängt nach einer sehr langen Reise mit einer verbitterten Schwiegermutter. Dann kommt sie in dieses Land und die Frauen, die dort vor Ort sind, nehmen sie noch nicht einmal wahr. Er sagt freundliche Worte und er segnet sie. Und das ist für mich ein Beispiel. Und ich möchte euch fragen, ob ihr das vielleicht für euch auch übernehmen könnt. Wir sind sehr schnell dabei, wenn wir von jemandem hören, sagen wir, wenn wir uns verabschieden, ich denke an dich. Wobei ich mich frage, was das bedeutet, an einen zu denken. Noch frommer ist, ich bete für dich. Wie oft habt ihr schon gesagt, ich bete für dich und hab nicht gebetet? Oh, ihr nie? Super. Fromme Gemeinde. Ich habe das schon mal erlebt. Zu jemandem zu sagen, ich bete für dich und das nächste Mal, wenn ich den sehe, schnell noch beten, wenn er mich fragt, dann habe ich gebetet. Ich finde es spannend, dass im Alten Testament, dass es diese Sprüche, es ist nicht schlecht, wenn ihr das jemand sagt, ich bete für dich und dann tut ihr das, dann habt ihr alles richtig gemacht, ja? Aber ich sehe im Alten Testament ein Vorbild, im Hier und Jetzt wird die Person gesegnet. Und der Segen wird von Gott her ausgesprochen über diese Person. Und das ist etwas, worüber ich mir Gedanken mache, dass ich mehr, wenn Menschen in Not sind, dass ich denen nicht einfach sage, ich werde für dich beten und hoffentlich nicht vergessen. In dem aktuellen Augenblick, was ist deine Not? Dann auszusprechen. Wir sind doch Kinder Gottes, oder? Sind wir Priester, Könige und Propheten in Christus? Können wir doch sagen, der Herr segne dich so und so und so. Das ist ein aktives Gebet über eine Person. Das ist uns manchmal ein bisschen peinlich, das ist ja so direkt. Muss man nicht die Augen schließen und die Hände falten? Das ist ein aktiver betender Segen, den Boas Ruth gibt. Und auch für uns ein Beispiel, wie wir miteinander umgehen können. Du brauchst nicht frömmer sein, als du vielleicht denkst. Ich muss jetzt dann jede Woche dann dafür beten. Boas ist im Hier und Jetzt. Er sieht dich und er spricht den Segen Gottes über dich aus. Ist für mich ein Vorbild. Und vor allem tut er das bei Menschen, die am Rande stehen, die nicht gesehen sind, die nicht beachtet sind. Und ich frage mich, sind wir auch so? Wenn wir uns hier treffen, bald ist dieser Gottesdienst vorbei und dann sind wir wieder in unseren Clubs zusammen, ja, in unseren Klüngeleien. Die Leute, die wir besonders mögen. Haben wir den Blick für die Menschen, die hier reinkommen und rausgehen und eigentlich sich wünschen würden, beachtet mich jemand? Hallo? Ich würde gerne mal reden. Ich habe echt Themen, aber ich weiß nicht wie. Wie kann ich meinen Mund öffnen? Wir sind berufen, so wie Boas zu sein und viel mehr wie Jesus Christus zu sein. Denn Boas ist in seinem Verhalten nur ein Schatten. Nur ein wirklich simpler Schatten auf das, was Jesus gemacht hat. Über Jesus wurde gesagt, er ist ein Freund von wem? Nicht von Simon Petrus und Johannes, sondern von den Zöllnern und von den Sündern. Das musst du mal reindenken, ja, dass Jesus so bezeichnet wird. Jesus ist ein Freund von Zöllnern und Sündern und in den Versen danach im Lukas-Evangelium passiert Folgendes. Er sitzt dort und dann kommt auf einmal eine Frau, eine Sünderin und salbt ihm die Füße. Es ist nicht zufällig, dass das so dicht beieinander steht. Jesus hat ein Herz gehabt für Menschen, die am Rande stehen, um sie hineinzunehmen. Lasst uns auch so sein und uns auch an dem Beispiel von Boas orientieren. Und wenn wir ins Alte Testament noch stärker gehen würden, ich muss langsam zum Schluss kommen. Es gibt gesetzliche Vorgaben, wie man vorzugehen hat mit Fremden und vor allem mit Verwandtschaft. Das werden wir uns noch anschauen das nächste Mal. Was wir bei Boas sehen ist, er erfüllt nicht nur das Gesetz in dem, was er tut. Er gibt nicht nur das Natürliche, sondern er gibt über dem Natürlichen. Er gibt mehr, als er müsste. Er investiert in Ruth mehr, als er vom Gesetz her soll. Und das ist etwas, wo man einen wahren Gläubigen erkennt, dass er über das hinausgeht, was so natürlich ist. Aber dafür, um das tun zu können, müssen wir selber in einer Begegnung mit Gott stehen, wo wir übernatürlich berührt wurden, damit wir wiederum übernatürlich segnen können. Denn Gott gibt seine Gaben, seinen Geist nicht nach Maß. Er gibt im Überfluss. Er gibt übernatürlich. Und wer übernatürlich bewegt ist von Gott her, der ist in die Lage versetzt, auch übernatürlich zu geben. Wenn du darauf aus bist, einfach den Buchstaben zu erfüllen, jetzt habe ich meine Pflicht getan, ich habe dir Hallo gesagt, Gott segne dich. Ich habe dir Hallo gesagt, Gott segne dich. Das ist nicht das, wovon der Bibeltext spricht. Er spricht von etwas, was sprudelt, was lebt, was pulsiert. Und das sehen wir bei Boas. Gottes Gnade fließt durch Boas zu Ruth. Und Ruth empfängt diese Gnade, nimmt sie auf, geht jetzt zu ihrer verbitterten Mutter, die in ihrem Loch hängt, und wird wiederum ein Instrument der Gnade Gottes, und die Gnade, die sie empfangen hat, gibt sie wieder weiter. Ruth ist keine reiche Frau, sie ist nur ein Kanal für den Segen Gottes. Ich bin hier nicht der Gesalbte oder du, sondern wir sind Kanäle des Segens Gottes. Die Menschen sollen die Gnade Gottes erfahren durch uns. Dazu bist du berufen. Ich möchte mit einer Geschichte abschließen. Ein Mann ging auf einem Weg und fiel in ein Loch. Allein kam er aus diesem Loch nicht wieder heraus. Eine empathische Person kam vorbei und sagte: Lieber Mann, ich fühle mit dir. Da kam eine intellektuelle Person vorbei und sagte: Es ist logisch, dass man in dieses Loch fällt, wenn man nicht nachdenkt. Ein Optimist kam vorbei und sagte: Es hätte schlimmer kommen können. Ein Pessimist kam vorbei und sagte: Es wird noch schlimmer kommen. Ein gesetzestreuer Mensch kam vorbei und sagte: Scheinbar hast du dieses Loch verdient. Und dann kam Jesus vorbei. Was sagt er? Gar nichts. Er reichte dem Mann seine Hand und zog ihn aus dem Loch. Das ist das, was Naomi tut. Was Ruth tut für Naomi. Sie kommt nicht als Intellektuelle, als Empathische, als Optimist, als Pessimist oder als gesetzestreu. Sie kommt als gottesfürchtige, gläubige Person und holt die Person aus dem Loch, wo sie selber nicht rauskommen kann. Und ist einfach nur gnädig, redet nicht viel, sondern handelt im Glauben. Amen.